Moment ist es ein bisschen trendy, Startup zu gründen und so weiter, aber vielleicht passen nicht alle Leute da rein und daher sollte sich jeder wirklich hinterfragen, will ich das?
Are back. Nach dieser kleinen Viertelvorpause melden wir uns zurück in neuer Frische und zwar mit einer ganz spannenden Shortcast-Reihe. Mein Name ist Ann-Kathrin Salmen und wenn deine Socken gerade wie meine sichtlich schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel haben, musst du unbedingt dranbleiben. Unser Podcast-Gast ist nämlich Gründer von Black Socks, ein Abo-Modell für Socken. Aber keine Sorge, wir werden hier nicht nur über Socken reden. Da gibt's ja eventuell das ein oder andere Thema, das vielleicht ein bisschen spannender sein könnte. Wie wär's da zum Beispiel mit dem Mutigsein? Und wer könnte uns Fragen zu diesem Thema besser beantworten als Sami Lichti, der etwas getan hat, was vor ihm noch niemand anders gewagt hat? Ganz viel Spaß beim Zuhören! Lieber Sami, du bist ja Gründer, heißt, du hast dein eigenes Business gestartet und groß gemacht, und zwar mit nichts Geringerem als Socken im Abo-Modell. Wie bist du zu dieser Geschäftsidee gekommen?
Ja, eine lange Geschichte, kurz erzählt. Das lief so, ich habe nach dem Studium als Berater gearbeitet. Irgendwann sagt mein damaliger Boss, hör mal, wir haben morgen ganz wichtige Kunden aus Asien, zieh deinen hübschesten Anzug an und komm ins Meeting. Das habe ich gemacht. Das Meeting verlief super. Wir wurden anschließend eingeladen in eine sogenannte Teezeremonie. Und bei einer Teezeremonie ist es so, dass man die Schuhe ausziehen muss und so kommt etwas an den Tag, was nicht hätte an den Tag kommen sollen, nämlich meine beiden Socken. Die hatten nicht nur nicht denselben Stammbaum, sondern die waren auch nicht in derselben Lebensphase, sprich die eine war tiefschwarz und glatt, die andere war ausgewaschen, gerebt mit einem Loch und das war sehr peinlich. So habe ich mich mal so mit der Idee auseinandergesetzt, Mann und Socke, und habe gemerkt, das sind zwei relativ träge Wesen, die selten zueinander finden. Eine Generation vor mir war das Interface meistens die Hausfrau, die gab's nicht mehr, und so habe ich gesagt, ja, da muss man was tun, und hatte dann die Idee, das sollte man abonnieren können. Weshalb nur schwarze Socken? Das war in den 90er Jahren war das so, dass etwa 85% aller Herrensocken schwarz waren. Und entsprechend habe ich dann die Idee gehabt, aber keinen Plan, wie man das Mitte 90er Jahre hätte umsetzen sollen. Ich war dann später, war ich zuständig für den Börsengang der Swisscom, das ist die nationale Telekom der Schweiz. Und da haben wir viel über die Zukunft der Telekommunikation, insbesondere auch Internet gesprochen. Und als die Swisscom an der Börse war, habe ich einen Freund, den ich von früher kannte, der im Textilbereich ein gewisses Netzwerk hatte, kontaktiert und gesagt, hör mal, ich habe da die Idee, schwarze Socken im Abonnement übers Internet zu verkaufen, machst du mit? Und er hat dann gesagt, er hätte schon dummer Geld verloren. Und so haben wir eigentlich gestartet und hatten keine Ahnung im 98, wie man E-Commerce machen soll.
Wenn ich richtig recherchiert habe, habt ihr dann 99 euer Business gestartet und Abo-Modelle gab es ja in dieser Form noch gar nicht oder noch kaum. Was hat dich oder euch da angetrieben, etwas so Neues auszuprobieren? Was hat euch glauben lassen, dass das nächste große Ding wird, dass das klappt?
Also mein Hintergrund war eigentlich immer, ich habe immer so im Dreieck zwischen Technik, Kundenbedürfnis und Marketing gearbeitet. Und ich glaube, für mich war das so, auf Englisch würde man sagen, ein Consumer Insight. Männer sind faul, kaufen nicht gerne ein. Wenn sie zufrieden sind mit etwas oder halbwegs zufrieden, dann kaufen sie mehr vom selben. Und entsprechend hatte ich das Gefühl, die Idee hat was. Und mein Ziel war eigentlich, ein Geschäft zu bauen, das sich skalieren lässt. Weil zuvor habe ich als Berater gearbeitet und ein Berater, der verkauft seine Stunden nur dann, wenn die Gegenseite die kaufen will. Das heißt, man ist permanent fremdgesteuert, jemand anderem gibt die Agenda vor und so weiter. Und das hat mich dann mit der Zeit ein bisschen belastet. Ich bin großer Fan vom Freeriden, egal ob mit Snowboard oder Skis, und habe dann immer die besten Powder-Tage verpasst und das wollte ich nicht mehr. Entsprechend habe ich gesagt, ich muss ein Geschäft haben, das zu mir passt, und da habe ich das Gefühl gehabt, die Sockengeschichte, die ist relativ einfach umzusetzen. Man kann sich sehr stark profilieren damit, weil niemand auf so eine simple Idee kommt und das durchzieht. Und das Dritte ist, man kann Ort und Zeit ungebunden arbeiten. Das war so eigentlich die Einstellung. Und da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Bei einem Börsengang hat man einen relativ engen Zeitplan. Und irgendwann brauchte ich unbedingt eine Unterschrift und bin dann um 4 Uhr morgens aufgestanden, 2 Stunden gefahren zum Kunden hin. War um 6 Uhr morgens, hatten wir bei ihm in der Küche abgemacht. Ich stand da, frisch geputzt im Anzug, und das Gegenüber im Bademantel und hat nicht mal die Zähne geputzt, und der stank aus dem Maul und hat gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll.
Ja. Das ist ein sehr lustiger Moment. Das heißt, ihr wart einfach ganz mutig und habt das ausprobiert, habt ihr viel drüber nachgedacht, habt ihr viel geplant, bevor ihr euer Business gestartet habt?
Ja, ich habe viel über die Geschäftsidee, wie man das machen soll und so weiter, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Und bezüglich mutig sein, ich glaube, die Generation von Startup-Unternehmer, übrigens gab es den Begriff damals im deutschsprachigen Raum noch gar nicht, wir hatten ja eigentlich keine Vorbilder. Also man muss sich vorstellen, wenn du vorhin gesagt hast, es gab kaum Abo-Modelle, es gab eigentlich keine. Netflix war damals noch Video on Demand. Google, als wir entschieden hatten, war noch nicht live. Das war ein komplett anderes Umfeld und wir mussten uns alles selber arbeiten. Das heißt, wir haben alles, was wir getan haben, wir selber erfunden. Und auch technisch gesehen gab es keine Lösungen, die man kaufen konnte, sondern man muss das Zeugs wirklich selber bauen. Entsprechend haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht über das Geschäft und dann auch mein Umfeld. Damals war das Klima ein bisschen anders. Die klare Unterscheidung zwischen Unternehmer und Manager gab es noch nicht. Du bist im Moment am Studieren. Als ich am Studieren war, da waren so Berufsziele Investmentbanker oder Unternehmensberater bei den großen 5. Heute hat sich das massiv geändert. Und als ich mit der Idee kam, ich mache mich selbstständig und das mit Socken und das mit Internet, da haben die Leute gesagt, du versaust deine Karriere und so weiter. Und ich hatte dann schon ein bisschen einen Stress, weil heute würde man sagen, wir haben, wie nennt sich das, Bootstrapping gemacht, also wir haben mit Eigenkapital gestartet, wir hatten nie einen Investor, was das Ganze auch nicht einfacher macht. Und in dieser Zeit habe ich oft gehört, du versaust deine Karriere, du machst alles kaputt, du bist so gut gestartet und jetzt das. Und da habe ich mir dann einfach einen Trick überlegt. Ich habe gesagt, damit ich nicht jeden Tag daran denken muss, gebe ich mir einfach Zeit. Ich sage, ich gebe mir 3 Jahre und dann entscheide ich. Und dann ist es nicht so, dass ich jeden Tag alles hinterfrage, sondern ich habe gesagt, nach 3 Jahren ziehen wir Bilanz. Und das habe ich dann gemacht. Und entsprechend war das eigentlich die Zeit, wo ich sehe, ja, dass wir hatten, heute würde man sagen, Proof of Concept. Wir haben schon ein bisschen Geld verdient, nicht viel, aber es hat gereicht, um da was aufzubauen.
Super, sehr, sehr spannend. Du sagst, du warst vorher als Berater tätig. Wie würdest du das unterscheiden? Was hat dir besser gefallen? Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Branchen? Selbstständig sein oder als Berater?
Ja, ich habe da kommt immer eine Aussage von Lehrlingen. Wir hatten in einem Betrieb hatten wir Lehrlinge und die haben eigentlich immer von Eunuchen gesprochen. Sie wissen, wie es geht, aber haben es noch nie gemacht. Und das ist vielleicht ein bisschen böse, aber irgendwie war mein Thema schon, ich will was unternehmen und ich will was bewegen, ich will entscheiden. Und ich habe als Berater sagt man ja nur, was man tun könnte, aber man kann nie was entscheiden. Und für mich war das zum Teil frustrierend, wenn ich immer wieder gesehen habe, dass eigentlich gute Ideen dann schlussendlich nicht umgesetzt wurden oder mutlos umgesetzt wurden oder halbherzig umgesetzt wurden. Und dieses Gefühl, sich irgendwo voll reinzusteigern und sagen, wir machen das bis zur letzten Konsequenz, Das hat sich sehr gut angefühlt.
Das heißt, du bist ein Draufgänger.
Ich glaube, ich bin immer Risiken eingegangen. Ich habe immer Spaß gehabt, wenn sich was bewegt, wenn es lebendig ist. Und das hat man natürlich als Unternehmer in jeder Art und Weise. Also ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, das Unternehmer ist immer mit einem Fuß im Knast, so halb. Nicht, weil man illegal ist, sondern weil man einfach nicht alles wissen kann. Es ist auch so, dass es zum Teil unheimlich schnell drehen kann. Himmelhoch jauchzend, du betrübt, aber es ist lebendig. Es ist nicht, und das entspricht mir viel mehr, als wenn ich jetzt irgendwie im Bundesamt für Socken gearbeitet hätte, wo wir dann irgendwie 4 Jahre ein Konzept gemacht hat, das dann nie umgesetzt wurde. Das wäre nicht mein Ding gewesen.
Wir sind jetzt schon fast mittendrin. Welche Tipps könntest du Gründerinnen geben, die noch ganz am Anfang stehen, die gleichen Struggles haben, die du damals hattest? Was hat dir geholfen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man gründet. Ich habe sehr viele, ich habe oft, ob jetzt Coaching oder Mentoring, aber viele Startup-Unternehmen, die nach mir gekommen sind, die zum Teil auch größere Dinge, für die war ich ein Vorbild. Die saßen dann auch irgendwann bei mir am Tisch und ich habe viele Leute gesehen, die hatten eigentlich eine bessere Idee, einen super Businessplan, bis in jedes Detail ausgearbeitet, aber hatten dann schlussendlich den Mut, ins kalte Wasser zu springen, nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Schritt. Und um das zu tun, muss man sich auch gut überlegen, weshalb tut man das. Wir haben vorhin über paar Persönlichkeitsmerkmale von mir gesprochen. Ich hatte nie ein Problem, einfach zu springen oder einfach auszuprobieren mit dem Risiko, dass ich auf die Nase falle. Wenn jemand das nicht kann, wenn er Sicherheit sucht, dann denke ich, ist das Falsche. Ich bin überzeugt, um was zu unternehmen, gibt es so 3 Hauptmotivationen. Das eine ist Freiheit, das andere ist Status und das dritte ist Macht. Alles bringt Geld irgendeiner Form. Und ich glaube, Leute, die Freiheit getrieben sind, sind die besseren Unternehmer als diejenigen, die Macht und Status suchen. Da gibt es, die sind vielleicht besser aufgehoben in einer Managementposition. Und auch wenn das im Moment sehr, im Moment ist es ein bisschen trendy, Startup zu gründen und so weiter. Aber vielleicht passen nicht alle Leute da rein. Und daher sollte sich jeder wirklich hinterfragen, will ich das? Weil ich glaube, es gibt nichts Einsameres, als Unternehmer zu sein, weil alles, was man tut, ist man relativ alleine und es interessiert kaum jemand. Mitarbeiter nicht, Partner nicht, was auch immer.
Wenn du noch mehr von Semi Lichti erfahren möchtest, dann hüpf gleich rüber in die nächste Folge, wo wir über Fuck-Ups und Rückschläge reden. Bis gleich!